haben wir eines Tages mit der Kirchenleitung zusammengesessen und haben uns entschlossen, in einer Stadt namens Tenne sozusagen Kundschafter dorthin zu schicken, zwei unserer besten Leute dorthin zu schicken, um auszuloten, ob wir dort mit einer Gemeindearbeit beginnen sollten. Sie sollten mit den Menschen dort reden, sollten sich ein Bild davon machen, wie offen sind die Menschen dafür, dass wir als Christen dort anfangen zu arbeiten. Wir schickten also zwei unserer Leute dorthin. Es waren zwei erfahrene Pastoren. Und wir hatten geplant, dass sie einen Monat bleiben sollten. Kaum waren 5 Tage um, standen die schon wieder auf der Matte. Dann haben wir sie gefragt, ja, sag mal, was war denn los? Warum seid ihr denn schon wieder hier? Ja, die drucksten so ein bisschen rum. Das Geld sei alle gewesen. Ja, das kann doch nicht sein. Wir haben euch doch für einen Monat, also das geht doch gar nicht. Ihr könnt das doch nicht in 5 Tagen ausgegeben haben. Ja, sagt der andere, ja, es lag nicht ganz am Geld. Also, eigentlich waren wir auch mit der Arbeit schon fertig dort. Das kam uns alles doch sehr spanisch vor. Nun gut, wir wollten in solch einer Schamkultur natürlich auch jetzt nicht sie erpressen, zu einer Antwort bewegen. Aber dieses Thema kam kurze Zeit später nochmal auf den Tisch. Wir hatten eine Sitzung gemeinsam und dann irgendwann stand einer der malischen Geschwister auf und sagte, so, jetzt wollen wir aber mal hier Klartext reden. Was war denn da los? Warum seid ihr so früh wieder zurückgekommen? Ja, die drucksten immer noch. Sahen so aus, als würden sie am liebsten im Boden versinken. Haben wir gesagt, ihr braucht euch nicht zu schämen. Jetzt sagt ruhig, was los war. Ja, und dann erzählten die. Sagt der eine, ja, es war so, wir sind dort angekommen und auf die erste Empfehlung, die wir bekamen, haben wir uns bei einer Frau eingemietet, die so mehrere Zimmer hatte. Und dann sind wir in der Stadt umhergegangen, haben mit den Leuten gesprochen und das war immer sehr schön, mit den Leuten zu reden, bis zu dem Punkt, wo sie fragten, sagt mal, wo wohnt ihr eigentlich hier in unserer Stadt? Ja, haben wir gesagt, bei der Animata. Und irgendwie war dann so, hat niemand was gesagt, aber irgendwas war da komisch dran. Auf jeden Fall haben die Gesprächspartner dann immer so gesagt, ach ja, bei der Aminata? Mhm. Nun gut, irgendwie gingen diese Gespräche dann noch immer sehr schnell rum. Und da waren sie sehr unsicher, das hat so 4 Tage gedauert. Am 5. Tag hat dann ein Gesprächspartner rausgeplatzt. Ja, sagt mal, seid ihr verrückt? Bei der Aminata, das ist eine stadtbekannte Prostituierte. Da könnt ihr doch nicht einziehen. Ihr als Christen, was... Also nein. Die beiden, ihnen standen natürlich die Haare zu Berge, haben gesagt, wir fahren noch heute Abend, sagte der eine. Sagte der andere, das geht nicht, ich kriege heute Abend keinen Bus mehr. Du lässt mich nicht alleine hier. Gut, sie haben sich dann entschieden, haben schnell die Sachen gepackt, am nächsten Morgen den ersten Bus und fort waren sie. Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Wir wussten ja damals auch nicht, ob wir lachen oder weinen sollten. Wir haben uns dann für Lachen entschieden. Heute geht es auch um eine Prostituierte, zu der zwei Kundschafter kommen. Und ich möchte Ihnen einen Text dazu lesen, den sehen wir auch jetzt gleich hier vorne. Aus Hebräer 11, Vers 31. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Motto, vertrauen Sie Gott um Ihr Leben. Und ich lese dazu Hebräer 11, Vers 31 und Sie können da vorne mitlesen oder auch in Ihrer Bibel. Solches Vertrauen, könnte ich auch sagen, solcher Glauben, rettete der Hure Rahab das Leben. Sie hatte die israelitischen Kundschafter freundlich aufgenommen. Deshalb wurde sie nicht zusammen mit den anderen getötet, die sich Gott widersetzten. Diese Frau, diese Prostituierte, wird in der Bibel als Beispiel zitiert. Als Beispiel für Glauben. Und ich möchte Sie ein bisschen mit hineinnehmen in diese Geschichte, in die Geschichte dieser Frau. Und warum sie in der Bibel als Beispiel genannt wird. Wir versetzen uns gemeinsam auf den Weg, der auf Jericho zuführt, auf eine befestigte Stadt. Zwei Männer sind unterwegs. Sie haben sich landesüblich gekleidet Und sie schauen sich ab und zu verstohlen um, ob sie auch nicht auffallen. Sie sind noch etwas von der Stadt entfernt, von Jericho. Sie gehören dort nicht hin. Sie sind Kundschafter, sie sind Spione. Sie kommen, um auszukundschaften, wie sie diese Stadt einnehmen können. Das Herz klopft ihnen bis zum Hals. Und sie unterhalten sich noch leise, weil niemand um sie herum ist. Und der eine sagt zum anderen, du weißt doch, dass vor langer Zeit schon mal Kundschafter in dieses Land gesandt wurden, oder? Ja, sagt der andere, das stimmt, das ist aber echt lange her. Meine Eltern haben mir das erzählt. Und wenn ich mich recht entsinne, die damals ausgesandt wurden, als sie zurückkamen, haben die Angst und Schrecken verbreitet. Da hatte keiner mehr Lust, in das Land zu gehen. Ja, sagt der andere, es ist so, als würde Gott uns nochmal eine neue Chance geben. Als würde Gott uns fragen, glaubt ihr jetzt, vertraut ihr mir jetzt, dass ich euch dieses Land geben kann? Aber wir sind gleich da. Wir sind gleich in Jericho. Und sie mischen sich unauffällig unter die anderen Menschen, die jetzt auf dem Heimweg sind, die zurückkehren in die Stadt, bevor die Stadttore geschlossen werden. Und sie klopfen an die Tür eines Hauses, das an der Stadtmauer gelegen ist. Dort wohnt Rahab, eine Prostituierte. Es ist ein guter Unterschlupf für Spione, denn da gehen Männer ein und aus, Fremde. Was sie nicht wissen, das ist, dass sie beobachtet wurden. Sie wurden erkannt als nicht zur Stadtbevölkerung gehörig und der Polizeiapparat von Jericho setzt sich bereits in Bewegung. Der Stadtkönig wird informiert und er sagt, sofort festnehmen. Schickt sofort seine Leute dorthin. Sie haben bei der Rahab geklopft. Rahab hat ihn aufgemacht. Und sie können das gar nicht direkt deuten. Rahab sagt zu ihnen, schnell, die Treppe hoch. Kommt hier auf das Hausdach. Und unter diesen Flachsstängeln, da könnt ihr euch verstecken. Die beiden sind verwundert, erstaunt, was läuft hier ab? Sie gehorchen dieser Anweisung. Kurze Zeit später pocht es unten an die Tür. Rahab, mach die Tür auf, Polizei! Wir wissen, dass du Spione beherbergst. Oh, denken die Kundschafter. Oh, in diesem Versteck, da sind wir aber nur mangelhaft versteckt vor der Polizei. Und sie verfolgen diese Unterhaltung, die sich dann entwickelt. Die Rahab sagt, ja, also ihr sucht zwei Leute. Bei mir waren zwei Fremde, aber die sind schon wieder aufgebrochen. Die sind schon, wollten unbedingt die Stadt wieder verlassen, solange die Stadttore noch auf sind. Und also wenn ihr die kriegen wollt, dann müsst ihr euch ziemlich beeilen. Oh, denkt einer der Kundschafter im Versteck, also das glaubt ihr doch bestimmt keiner. Die werden natürlich das Haus durchsuchen, das ist doch ganz klar. Aber zu seinem Erstaunen entfernen sich die Schritte, die Tür geht zu und sie hören Rahab die Treppe hochkommen. Sagt der eine Kundschafter zum anderen, wir werden bestimmt jetzt hören, warum sie das gemacht hat. Und tatsächlich, als Rahab bei ihnen ankommt, da sagt sie, wisst ihr, wir haben davon gehört, wie Gott vor euch die Fluten geteilt hat. Wir haben davon gehört, dass er euch Sieg im Kampf gab. Wir haben das gehört. Und ihr glaubt gar nicht, was hier in der Stadt los ist. Die Leute haben Angst. Sie fühlen sich bedroht. Sie wissen, dass wir dagegen keine Chance haben. Und die Frau sagt, ich weiß, dass Gott euch dieses Land geben wird. Gott wird euch dieses Land geben. Und ich weiß, der Gott, dem ihr folgt, dem ihr gehorcht, das ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Herr über alles, was lebt. Unser Schöpfer. Die beiden Kundschafter sind ganz baff. Das ist doch nicht zu glauben. Eine Frau aus einem völlig ungläubigen Umfeld aus israelitischer Sicht. Diese Frau hat mehr Glauben als sie selbst. Sie glaubt, dass es gar keinen Zweifel daran gibt, die Israeliten werden dieses Land, auch Jericho, einnehmen. Das glauben sie ja selbst kaum. Sie trauen es sich ja kaum zu glauben. Diese Frau glaubt es. Und sie riskiert ihr Leben für diese beiden Spione. Das, was sie glaubt, das beweist sie durch das, was sie tut. Sie gewährt den Kundschaftern Unterschlupf und riskiert natürlich damit ihr Leben. Und die Rahab fährt fort, aber eins müsst ihr mir versprechen, ihr müsst mir das schwören. Ihr müsst mir versprechen, dass ich, so wie ich euch geschützt habe, dass ihr mich schützt und meine Angehörigen. Und da denkt der eine Kundschafter, sie ist ganz schön dreist. Aber laut sagt er, wir schwören dir bei unserem Leben, dass dir und deinen Angehörigen nichts passieren wird, wenn ihr euch gemeinsam in diesem Haus aufhalten werdet. Und sie verabreden ein Zeichen, ein rotes Seil, das sie aus dem Fenster hängen wird, das Seil, mit dem sie auch die Kundschafter von der Stadtmauer in die Freiheit entlässt. Das wird der Garant ihrer eigenen Freiheit. Die beiden Kundschafter machen sich geschützt in verschiedenen Verstecken auf den Heimweg. Denn draußen sind ihre Verfolger vor den Toren der Stadtmauer von Jericho. Und als sie im Versteck sitzen, sagt der eine zu dem anderen, das war unglaublich. Diese Frau hat ihr Leben riskiert für uns. Sie war ganz sicher, dass es für Gott überhaupt kein Problem ist, uns, den Israeliten, dieses Land und diese Stadt zu geben. Weißt du, sagt der andere, ich glaube fast, dass Gott uns nicht in diese Stadt geschickt hat, um sie auszukundschaften. Das hätte er gar nicht nötig. Er hat uns in diese Stadt geschickt, um Rahab zu retten. Soweit die Geschichte dieser Frau. Was ist an dieser Geschichte so bedeutsam? Ich möchte das an drei Punkten verdeutlichen, was ich wichtig finde, was ich für unser eigenes Leben bedeutsam finde. Erstens, lassen Sie sich von Bedrohungen in Gottes Arme treiben. Lassen Sie sich von Bedrohungen in Gottes Arme treiben. Die Bedrohung war für alle Bewohner Jerichos die gleiche. Was sich da am anderen Flussufer, auf der anderen Seite des Flusses, abzeichnete, diese Bedrohung war für alle die gleiche. Aber nur Rahab zog die Konsequenz daraus. Nur Rahab setzte sich ein und nahm diese Kundschafter freundlich auf, gewährte ihnen mit dem Risiko ihres eigenen Lebens Unterschlupf. Sie warf ihr ganzes Herz und ihr ganzes Leben in die Hände des Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Rahab glaubte Gott, so sagt es die Bibel. Sie glaubte Gott und darum nahm sie die Kundschafter freundlich auf und schützte sie um den Einsatz ihres Lebens. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott und das, was wir tun, ist ganz eng miteinander verknüpft. Und dazu will ich Ihnen einen Satz mitgeben, den Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Können wir den mal gerade auf dem Beamer hier vorne projizieren? Nur der Glaubende ist gehorsam. Und nur der Gehorsame glaubt. Das ist ein Satz von Dietrich Bonhoeffer, der das deutlich macht. Rahab hat geglaubt und daraus erwuchs die Tat, sie hat die Kundschafter freundlich aufgenommen. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. Rahab glaubte, dass Gott ihr Leben bedroht, wenn sie seine Feindin bleibt. Rahab wusste, er hat alle Macht. Gott hat alle Macht. Deshalb ist sie übergelaufen. Ich weiß nicht, vor welchen Bedrohungen ihr Leben steht oder ob sie überhaupt etwas bedrohlich finden. Ob sie die Gesellschaft um sie herum bedrohlich empfinden, die Welt um sie herum bedrohlich empfinden. Oder ob in ihrer Familie oder für sie selber Situationen auftreten, die sie als bedrohlich empfinden. Das weiß ich nicht, das wissen sie selbst. Aber ich weiß, dass diese Bedrohungen sie in Gottes Arme treiben sollen. Laufen sie in Gottes Arme, wenn sie bedroht sind. Und wenn sie sagen, ich glaube doch, ich vertraue doch Gott, dann bitte ich sie, selbst zu überprüfen, wie weit ihr Glaube reicht. Wie weit reicht ihr Vertrauen? Reicht ihr Vertrauen so weit wie ihre finanziellen Möglichkeiten? Reicht unser Glaube so weit, wie unsere Gesundheit es zulässt? Reicht unser Glaube so weit, wie es wissenschaftlich zulässig ist? Wie weit reicht unser Glaube? Zweitens, hören Sie auf die Stimme Ihres Schöpfers. Hören Sie auf die Stimme Ihres Schöpfers. Was hat Rahab gehört? Sie hat Geschichten gehört, Berichte. Sie hat Berichte gehört davon, was Gott getan hat. Und das reichte ihr. Die Berichte zu hören, reichte ihr, um Schlüsse für ihr eigenes Leben zu ziehen. Sie brauchte keine Fühlt-sich-gut-an-Werbung zu hören oder eine Werbung, einen Werbespot dazu zu sehen. Bei uns Israeliten ist es so kuschelig, kommt zu uns. Es reichte aus, dass sie die Berichte hörte von dem, was Gott für das Volk Israel getan hat. Das reichte für sie aus. Und sie bekam noch eins obendrauf, eine Zugabe, den Schwur, den Eid der Kundschafter. Die sagten, bei unserem Leben verbürgen wir uns dafür, dass dir und deinen Angehörigen nichts passiert. In Klammern gesagt, können Sie mal zu Hause überlegen, wer gab eigentlich den Kundschaftern den Mut, diesen Schwur auszusprechen? Dass Gott sie töten möge, wenn Rahab und ihre Angehörigen nicht verschont blieben. Ich glaube, wir tragen eine Sehnsucht in uns, Gottes Stimme für uns persönlich zu hören, für unsere eigene Situation. Wir wünschen uns, dass Gott ganz privat mit uns redet. Wir werfen unser Herz ihm in Anbetungsliedern hin. Wir hören in uns hinein. Wir sagen zu Gott, weise mir bitte deinen Weg. Wir möchten gerne, dass Gott zu uns persönlich redet. Und das ist auch schön so. Aber bitte, vergessen Sie nicht, dass Gott bereits geredet hat. Vergessen Sie nicht, auf das zu hören, was Gott uns bereits gesagt hat. Das deutliche Reden Gottes in der Bibel und das deutliche Reden Gottes durch unsere Mitchristen, auf das haben wir zu hören. Das sind deutliche Worte an uns. Und das, was Gott uns persönlich sagt, das ist die Zugabe. Hören wir nicht nur auf das, was wir denken, was Gottes Stimme für uns ganz, ganz privat und persönlich ist, sondern hören wir zuerst und glauben wir und vertrauen wir dem, was Gott uns durch sein Wort sagt und durch Mitchristen sagt. Drittens, legen Sie Ihr Leben und das Ihrer Familie in die Hand Gottes. Legen Sie Ihr Leben und das Ihrer Familie in die Hand Gottes. Das gilt jetzt nicht nur für die Mednas. Rahab hat im Glauben, im Vertrauen auf Gott, Schonung für sich selbst und Schonung für ihre gesamten Angehörigen. Wie man hinterher sieht, waren da die ganzen Angestellten auch inklusive. Die Angestellten des Hauses und die gesamte Verwandtschaft. Was möchten Sie sich von Gott erbitten? Was möchten Sie sich von Gott erbitten? Was ist Ihre Bitte in Ihrem Herzen gegenüber Gott? Woher kam eigentlich Rahabs Glaube, dass sie so dreist um die Gnade Gottes beten konnte, für sich selbst und für ihre Angehörigen? Ich behaupte, es kam daher, dass sie bereits ein Glaubenswagnis eingegangen war. Ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang. Wenn wir im Glauben etwas mit Gott wagen, dann beschenkt uns Gott wieder mit Glauben. Rahab hat sich investiert, sie hat sich riskiert und diese Glaubenstat in ihr bewirkte, dass sie im Glauben das aussprechen konnte, ihre Bitte an Gott. Und dass sie Erhörung fand. Ich höre jetzt schon so leise die Zweifel, die sich in ihrem Herzen vielleicht breit machen. Sie sagen, ja, wir haben Zweifel, ob das so einfach ist. Was wir uns von Gott erbitten, Vielleicht beten Sie schon lange für Familienangehörige, für Freunde, dass Sie den Weg zurück zu Gott finden und ja, sagen Sie, die Realität sieht doch anders aus. Jesus Christus sagt, die Realität bin ich, die Wahrheit bin ich. Bittet kontinuierlich, bittet dreist, bittet im Glauben, bittet im Vertrauen, bittet mit Nachdruck. Bittet, ohne Gott etwas vorzuschreiben und bittet, dass ihr selbst nicht im Wege steht. Meine Großmutter hat für ihren ältesten Sohn ihr ganzes Leben, glaube ich, gebetet, dass der den Weg zu Gott findet. Und sie hat Zeit ihres Lebens die Erfüllung dieses Gebetes nie gesehen. Als sie starb, vielleicht war dann erst der Weg frei, dass er den Weg selber zu Gott fand. Rahab erhielt die Zusage durch den Kundschafter, die Zusage Gottes. Hol deine Leute in dein Haus und die, die sich in diesem Haus befinden, die werden gerettet mit dir zusammen. Hol die Leute in die letzte Zuflucht vor dem Ansturm Gottes. Wir halten natürlich nicht alle solch eine Zusage. Wenn wir etwas von Gott hören, dann sind wir manchmal im Zweifel, war das Gott? Ist das mein eigenes Wunschdenken, was ich da in meinem Herzen höre? Aber denken Sie daran, dass Rahab auch nur die Zusage eines Spions hatte. Wer glaubt einem Spion, der in Lebensgefahr ist? Sie ging dieses Wagnis ein. Sie verließ sich auf diese Zusage, als käme sie direkt von Gott. Sie wagte es. Sie holte ihre Leute in Gottes letztes Haus, in die Zuflucht vor dem Ansturm. Haben Sie Lust bekommen, diesen Text zu Hause nochmal zu lesen? Sie finden ihn in Josua 2, Josua Kapitel 2. Lesen Sie ihn zu Hause nochmal, wenn Sie Lust dazu haben. Und dann beantworten Sie beim Lesen zwei Fragen. Die erste Frage: War die Lüge Rahabs moralisch vertretbar? Und die zweite Frage: Warum sandte Josua Kundschafter aus, wenn er wusste, dass Gott ihm den Sieg geben würde? Ich wünsche Ihnen angenehmes Lesen